Ja, hallo Raimund, grüß dich zum Interview.
Ja, hallo Desvaseto. Ja, freue mich,
Ja.
das zu sehen.
Ja, du hast ein Buch geschrieben. Hallo, hier spricht das Leben. Ich zeige es mal gerade bei mir in die Kamera. Magst du vielleicht was über das Buch sagen, inhaltlich? Worum geht es bei dem Buch?
Ja, es ist eigentlich entstanden aus einem meiner Lieblingszitate: Das Leben hat immer recht und mein Herz ist so offen wie der Himmel. Und dann ist daraus mal ein Text entstanden. Und jo, da ich ja schon längere Zeit Texte schreibe auf Facebook und auch einen Blog habe, haben wir dann entschieden, also meine Frau und ich, dieses Büchlein zu machen. Eine Sammlung aus Texten aus non-dualer Sicht über das Leben. Und dieser Text, Hallo, hier spricht das Leben, das ist so ein kurzer Einleitungstext in diesem Buch auch, wo es eben darum geht, dass das Leben einfach immer das macht, was es für richtig hält und sich eigentlich gar nicht darum kümmert, was wir so wollen. Also letztendlich geht es in dem Buch darum, zu erkennen, dass wir gar nichts in der Hand haben, sondern dass das Leben sowieso das macht, was es will.
Und dass wir gleichzeitig aber auch nichts Getrenntes vom Leben sind, ne, sondern dass wir das Leben eben sind.
Wir sind das Leben selber, ja, deswegen spricht ja das Leben auch. Sowieso jetzt spricht es, spricht ja immer. Egal, ja. Nee, gar nichts Getrenntes. Gibt nichts Getrenntes.
Und ja, wie ist es jetzt dazu gekommen? Oder hast du jetzt eigentlich schon ein bisschen erwähnt, wie es dazu gekommen ist, dass du es geschrieben hast? Aber das entspricht alles deiner eigenen Erfahrung, ja?
Also es ist dazu gekommen, dass, also erstmal, wie das Buch geschrieben wurde, dass mich auch mehrere Leute Facebook per PN angeschrieben haben und dann eben gesagt haben, wie wäre es denn, wenn du das mal in Buchform verfasst? Wäre ja ganz schön, wenn es mal ein Buch darüber gäbe, die Texte oder zumindest ein Teil der Texte. Weil da hat sich ja doch einiges angesammelt, jetzt so in knapp 3 Jahren. Wie es dazu gekommen ist, ja, das ist natürlich ein langer Prozess gewesen.
Ja,
So.
in einem Kapitel des Buches beschreibst du ja auch deine Geschichte so ein bisschen, ne? Dass die angefangen hat, quasi eben, indem du, glaube ich, auf Osho gestoßen bist, ja?
Ja, das ist war also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt überhaupt, also so der Anfang der Hauptsuche, will ich mal sagen. Und das erste war damals, als ich die Diagnose bekam mit meiner Krankheit und als ich dann pensioniert wurde. Das war dann so die Zeit Gurdjieff und so ein paar Sufi-Geschichten, aber das hat sich dann wieder gelegt. Aber so Anfang 2000 war es dann ganz entscheidend, dass ich auf dieses Buch vom Ego von Osho gestoßen bin. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste nicht, wer Osho war. Ich habe das Buch gelesen. Es hat mich fasziniert. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Ja, und dann habe ich natürlich hinten Bhagwan. Hat man ja alles. Sofort geht die Mühle. Die Mühle lief sofort los. Ne? Oh, Bhagwan. Ne? Na, aber hat mich nicht mehr losgelassen. War mir egal. Ich war Oshofiziert. Wie gesagt. Und danach gab es dann alles an Büchern, was ich so bekommen konnte über Osho.
Also das heißt, du hattest früher schon eben über die Presse und so von Bhagwan gehört und das waren dann eher negative Vorstellungen.
Negative Sachen, selbstverständlich. Das, was so die Mainstream-Medien so von sich geben. Ne?
Ja,
Immer schön spekulativ.
ich hab das damals erlebt. Ich war ja 76 das erste Mal bei Osho und da war er, wie ich dann zurückkam, in orangener Kleidung und Maler. Da war es erst irgendwie ganz schön, weil die Menschen da spontan drauf reagiert haben, weil die wussten nicht, worum es geht. Die haben dann einfach mit dem Herzen zum Teil drauf reagiert, ne?
Ja.
Und ein paar Jahre später kam dann die Presse drauf und dann waren halt die ganzen Vorurteile im Kopf. Aber die Anziehung war zu groß. Die Vorurteile hatten da bei dir keine Chancen mehr, ne?
Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe, wie gesagt, ich war, also ich kann es nicht anders nennen, dieser Spirit, der hatte mich total erfasst. Ja, da gab es kein Zurück mehr. Und dann, was ich ja auch im Buch beschreibe, als dann damals ging es ja noch mit Modem, da war das Internet noch etwas komplizierter als heute, als ich dann endlich geschafft hatte, morgens irgendwann so gegen 3 auch noch Osches Stimme zu hören, da war natürlich ganz aus. Da war ich natürlich. Ja, also mehr ging nicht.
Ja, da war einfach die totale Resonanz da wahrscheinlich, ne? Oder wie würdest du es
Ja.
beschreiben?
Ja, als ich Oshos Stimme hörte, es war, wie gesagt, morgens um 3 Uhr bei mir. Ich hatte auch eine Dachwohnung. Es war still und dann kam nur diese Stimme von Osho. Es war, ja, ich hatte es ja beschrieben, es ist wie Sterben gewesen. Es ist einfach. Das war ein unglaubliches Gefühl. Da war eine Präsenz, nur diese Stimme, sonst war gar nichts. Und ja, dann kam der Verstand und sagte bis hierhin und nicht weiter. Angst natürlich. Klar, es war, als wenn man, ja, man fällt in so eine Leere. Wer fällt da in so eine Leere? Ist ja keiner da, wusste ich da aber noch nicht. Da ist er. Wenn ich heute hätte ich es natürlich voll zugelassen, sofern man da Einfluss hatte. Aber da war es noch nicht vorgesehen. Aber halt dann auch Angst. Ja. Angst zu verschwinden. Ja, die hatte ich. Ja, und dann hatte ich ausgemacht. Und nach einer ganzen Zeit konnte ich dann, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, konnte ich das dann genießen. Und dann war gut. Und dann habe ich mir auch so viele Sachen geholt von Osho, so wo eben die Stimme mit drauf war. Es gab ja auch Bücher, wo dann eine CD mit bei war. Und habe mir dann die Talks angehört, die ich so bekommen konnte von Osho. Das war dann das Nächste. Und das war so schön und es war völlig egal, was der da gesprochen hat. Ich wollte einfach nur diese Stimme hören und das hat mir so, ich war, ja, alles okay, mehr brauchte ich nicht.
Ja, das kann ich verstehen. Ich war ja damals eben auch bei Osho und in Pune und ich bin auch sehr gern in die Hindu-Talks gegangen, ne? Also wo man nichts, wo höchstens mal ab und zu mal ein englisches Wort fiel, aber man natürlich sonst nichts verstehen konnte. Und es war einfach fein,
Ja.
so seine Stimme zu hören, ohne ihm intellektuell zu folgen, ja.
Ja.
Hatte das bei dir auch jetzt praktische Konsequenzen? Also hast du angefangen, die Meditation zu machen oder hast du Kontakt zu anderen Sannyasins gesucht oder war das einfach ausreichend, den Kontakt über die Bücher und Tapes und Videos?
Es war ausreichend für mich. Ich habe keine Kontakte gesucht. Und ich habe auch diese Meditation eigentlich gar nicht gemacht. Nein, habe ich nicht. Also ich habe, für mich war das Meditation, wenn ich eine Stunde gelegen hatte, so ein Talk, meistens, wenn man so ein Buch hatte, da war so eine Stunde von Osho oder manchmal war es auch ein bisschen länger und das war genug. Das habe ich genossen. Und Osho sagt ja immer, achte nicht auf die Worte. Das ist ja ein entscheidender Satz, der mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben ist. Ja, selbstverständlich hat man dann auch versucht, wenn Englisch gesprochen wurde, das zu verstehen oder zum Teil was darüber kam. Es war ja auch manchmal witzig und lustig, er hat ja seine Späßchen gemacht. Auch in den Büchern die Witze, selbstverständlich, das gehört dazu. Aber es nicht, hat keine Bedeutung in dem Sinne.
Ja, aber ich finde, bei Osho sollte man auch immer sagen, er hat auch immer das Gegenteil gesagt. Also wenn er gesagt
Immer.
hat, achtet nicht auf die Worte, an einer anderen Stelle hat er wahrscheinlich auch das Gegenteil gesagt. Ne?
Naja, er hat ja geredet im Buch, ne? Deswegen,
Ja.
das ist das Schöne, ja. Er ist ja überhaupt nicht in irgendeine Schublade zu drücken. Ist ja voller Gegensätze.
Und für mich war es auch so, dass es inhaltlich, ja, dass da richtig ein Tanken von Weisheit war in dem Zuhören. Oder lesen, was er gesagt hat.
Ja, Devaseto, es ist ja so, er hat ja eine riesige Bücherei gehabt. Also wahrscheinlich hat keiner von uns so viele Bücher je gehabt, wie Osho sie hat. Und Osho ist, glaube ich, einer der wenigen Menschen, dem ich hundertprozentig glaube, dass der wirklich jedes Buch gelesen hat. Ne? Also der wusste, ja, er wusste einfach alles. Also der wusste, wovon er sprach, egal was es ist. Ist unglaublich. Ist auch sehr selten sowas.
Ja, ich.
Weil die meisten dann die Bücher stehen und haben sie nicht gelesen.
Ja, er konnte Bücher querlesen. Also ich weiß von Leuten, dass er jeden Tag ein paar neue Bücher bekommen hat, ne? Also er brauchte die durchblättern und konnte die, wie wir ein Wort lesen, eine Zeile oder mehr lesen oder einen Abschnitt, ne?
Ja, ich wäre ihm gerne persönlich begegnet, aber das ist ja gar nicht nötig. Aber zu einer gewissen Zeit, ja, wäre es schön gewesen. Aber jetzt ist das nicht mehr nötig. So ist auch gut. Das ist alles.
Ja, du bist der seiner Energie, wie sich das anhört, intensiver begegnet als viele anderen, die ihm persönlich begegnet sind.
Das war absolute Liebe. Das war eine Ja, es ist eine Liebesbeziehung. Das geht ja nicht weg. Die Energie ist ja, es ist ja da. Das kann man so sagen, ja. Doch. Das wird
Aber
sein.
so einer formalen Schülerschaft und Name von ihm und so warst du nicht interessiert.
Nein. Kam auch gar nicht in Frage für mich. Es stellte sich nicht.
Bevor wir in deiner Geschichte weitergehen, mich würde interessieren auch, was du beruflich gemacht hast, bevor du pensioniert worden bist.
Ja, ich war Beamter beim Gericht in Dortmund. Und bin dann krankheitsbedingt 1992 pensioniert worden. Und
Hat das Leben dir eine lange Auszeit geschenkt, ne? Also.
das hat es wirklich, ja. Und ich bin im Nachhinein meiner Krankheit auch dankbar, muss ich sagen, weil ohne dieses, also rheumatische Erkrankung wäre das ja nicht möglich gewesen. Das war natürlich zu der Zeit nicht so. Da war natürlich sehr viel, ja, das anders haben wollen und ja, man hadert natürlich dann, das ist klar. Aber im Nachhinein kann ich nur sagen, danke. Alles gut gelaufen, ja. Kann man nur, ja, wirklich, es geht nicht, es ist einfach, ja, da hat das Leben gut gemacht, wie eigentlich immer.
Ja, manchmal braucht man ein bisschen Zeit, um es zu verstehen oder um das Gute zu sehen.
Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, um das zu sehen, wie gut es war. Vor allen Dingen ist es ja nicht einfach, wenn man permanent mit Schmerzen sich auseinandersetzen muss, das dann auch anzunehmen und zu akzeptieren. Und das ging, wie gesagt, das ging dann durch Osho und auch durch die anderen Dinge, kam die Akzeptanz dann und die Annahme auch dessen, was ist. Weil vorher ist man ja im
Ja.
Widerstand.
Bist du da mit den Schmerzen selber auch anders umgegangen? Also indem du eben sie ganz bewusst gefühlt hast oder wie war das?
Ja, ich habe alles ausprobiert. Also absolutes Zulassen. Ja, natürlich. Es war eine Zeit, wo ich auch medikamentös und auch alkoholmäßig wirklich alles ausprobiert habe. Ne? Die Schmerzen, man möchte die ja auch weg haben. Ne? Das kommt ja dann auch mit dazu. Und das ist dann spielt die Psyche ja auch noch eine sehr große Rolle. Da kommen dann mehrere Faktoren, die da zusammenspielen. Ja. Das war die sogenannte, wie sagt man so schön, dunkle Nacht der Seele, wo man dann wirklich ja so nächtelang in, ja, ich wünsche das keinem. Das sind einfach nicht so schöne Zustände, die man da erlebt, aber das gehört auch dazu im Leben. Es ist schön im Nachhinein, wenn man das sieht, dass man da absolut seinen Frieden mit hat. Das ist alles notwendig. Wenn ich heute so darauf zurückblicke. Ja.
Ja, wie ging es dann weiter in deiner Geschichte?
Ja, wie gesagt, dann war die Pensionierung, dann gab es erstmal eine Zeit, wo man halt ja hin und her guckte, wo es halt eben nicht so gut war. Dann kam, wie gesagt, die Osho-Phase. Danach, so, jo, wann war das ungefähr? Die 2000er Zeit bis 2010. Ja, das war halt auch nicht alles so rosig. Mittlerweile war ja auch mein Privatleben zerstört. Also Scheidung und alles, was so dazugehört, das brach so alles zusammen. Wohnung weg, nichts war mehr. Also kein Stein stand mehr auf dem anderen. Das war alles. Das ganze Kartenhaus, was man sich glaubte, aufgebaut zu haben, brach zusammen. Da war einfach nichts mehr. Letzte Konsequenz war natürlich Mutter erst in Dortmund und dann sich selber eine Wohnung zu suchen. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Ich dann auch eine ganze Zeit gewohnt habe. Und das erste Mal alleine, also vorher immer in Beziehungen und dann halt alleine gelebt. Das war auch eine Umstellung, wenn man das so gewohnt ist. Ich war 19 Jahre verheiratet. Danach hatte ich dann, da gab es auch noch mal die eine oder andere Beziehung. Und dann so Anfang 2000 war das so, dann ganz allein.
Ja, und spirituell, wie ging das weiter?
Spirituell ging es weiter dann so 2006. Es gab so eine kleine Pause. Und dann 2006, wie gesagt, fing es an, also mit Jetzt TV und mit Bliss Video. Also erst Bliss Video, wo ich mir dann die eine oder andere CD bestellt hatte. Aber das war eine kurze Phase, so ein paar Sachen. Hörte dann mit Robert Adams Stille des Herzens auf. Ist natürlich auch nicht gerade das Einfachste, was man sich so antun kann. Aber ich habe es genossen. Na, und dann kam Jetzt TV. Natürlich. Sag mal, paar nächtelang geguckt. Gerade aufgrund der psychologischen Komponente auch bei mir war Samapan sehr wichtig für mich. Ja, dann Martha und Werner Ablass natürlich. Ganz, ganz wichtig.
Werner Ablass hat ja auch das Vorwort zu deinem Buch geschrieben. Das heißt, ihr seid sehr verbunden, ihr seid, wie du sagst, Brüder im Geiste. Wie kannst du das beschreiben, wie das ist?
Das ist überhaupt, es gibt kein Wunder, kein Widerspruch in der Aussage von Werner und mir. Da wird alles total angenommen, aber es ist nicht so, wir sind total verschieden, Werner und ich. Aber in dem, was ist in der Aussage, da sind wir, glaube ich, absolut identisch. Dass es halt keinen freien Willen gibt, dass alles determiniert ist. Und das hat Werner mir deutlichst vermittelt. Das muss ich ganz mit aller. Ja, es ist so. Es war ein über zweijähriger Austausch mit Werner, sehr intensiv also über seine, ein Abo war das, das ich genossen hatte von ihm. Was man dann, und er schreibt ja täglich Texte, auch der Werner. Das ist, und die habe ich, ja, wie ich es damals nannte, verspeist. Ne? Also man hat ja, hat sich morgens schon immer auf den nächsten Text gefreut. Und wenn dann mal einer nicht kam morgens, dann war natürlich, ja, hat man dann geguckt den ganzen Tag, vielleicht kommt ja noch. Manchmal kam er dann nachmittags oder abends. Aber es waren nicht nur die Texte, es war auch der Austausch mit dem Werner. Man hatte dann noch E-Mail-Kontakt. Und das hat mir sehr geholfen zu der Zeit, weil die Erkrankung meiner Mutter, sie ist an Demenz erkrankt, die wurde ja auch immer schlimmer. Und das Schöne beim Werner war, es gab keinen Trost. Es war also sehr radikal, wurde alles genommen, was man so für sich gehalten hatte, was man für sein Leben hielt. Alles, woran man geglaubt hat, alles hat der Werner mir weggenommen. Da war nichts mehr. Normalerweise eigentlich kein Grund, dahin zu gehen. Wenn man weiter träumen will, dann geht man vielleicht woanders hin. Nee, da blieb nichts mehr.
Aber du wolltest anscheinend nicht weiter träumen oder das
Es
Leben,
hat mir geholfen.
ja.
Es hat mir geholfen. Mir hat es geholfen. Mir hat es sehr gut getan. Diese Illusion. zu verlieren, ja.
Du hast einen freien Willen erwähnt. Würdest du sagen, würdest du auch oder könntest du auch es so ausdrücken, Willen kann passieren, aber also Willen in dem Sinne, da geht meine Energie hin, das liegt mir am Herzen, das kann passieren. Also die Ausrichtung auf etwas, was man ja auch als
Ja.
Willen bezeichnen kann, kann passieren,
Ja.
aber da ist keiner, dem das gehört oder der das steuern kann. Und darum ist es eigentlich uninteressant, von frei oder unfrei zu sprechen.
Wenn du es so sagst, ist es so. Ja, es ist, wir können ja alles machen. Wir sind ja völlig frei in unseren Handlungen zu tun, was immer wir tun, zu belieben. Ist ja kein Problem. Handlungen geschehen ja sowieso. Ob wir damit einverstanden sind oder nicht, das ist ja. Kann man ja noch so viel gegen machen. Das ist im Grunde genommen ist es Quatsch, über freien Willen zu sprechen. Es ist einfach. Es geschieht sowieso.
Ja, und aber manche Leute, die bringen halt auch aus der Vergangenheit bestimmte Strukturen mit, psychologisch, psychische Strukturen, die dann auch beeinflussen, was getan wird. Aber das ist im Grunde auch frei, weil es auch das Leben ist, was einfach so spielt, ne?
Ich sag mal so, wenn alles ist ein automatischer Ablauf. Was willst du machen? Du machst das, was du in diesem Augenblick tust oder tun sollst. Was dein Programm ist, was dir auferlegt wurde zu tun. Das ist so. Du kannst ja gar nicht anders. Dafür jetzt auch. Wo deine Vorlieben sind, das machst du halt, ne? Jeder ist verschieden. Diese ganze Verschiedenheit, wir sehen das ja auch, es gibt nicht ein einziges Blättchen am Baum, das gleich ist. Also die Natur in der Erscheinung ist ja grundverschieden. Und da macht halt jedes Ding das, was es soll.
Die Formen sind unterschiedlich, aber das ist das gleiche Leben, was die Formen hervorbringt und was sie leben lässt und was durch sie scheint.
Ja, es ist das gleiche Leben, es ist ein Bewusstsein, das sich quasi als diese vielen zeigt.
Was sich materialisiert eben auch in den Formen.
Ja, in der Materie, in den Formen, ja, natürlich.
Gut, und dann bist du, kam eine Zeit, wo du eben, wo es dich nach Aachen verschlagen hat oder gezogen hat, oder wie war das?
Ja, irgendwann hat es mich nach Aachen gezogen. Es ist so, ich hatte dann von Martha gehört und ich war ja nicht persönlich beim Werner und irgendwie hatte ich im Hinterkopf, ich muss noch mal irgendwo persönlich hin. Selbstverständlich war der erste Gedanke Werner, aber es hatte sich einfach nicht ergeben. Da ich vorher schon mal auch ein Video gesehen hatte von Martha, es war dein Video übrigens auch, als du Martha in Aachen besucht hattest, das habe ich mir immer und immer wieder angeguckt. Und dann kam irgendwann der Impuls, da musst du hin. Und so kam es, dass ich dann eigentlich nach Unna wollte, zuerst aber in Aachen gelandet bin. Und irgendwie saß dieser Körper dann im Zug nach Aachen. Das war sehr interessant, weil gab vorher eine Zeit, wo ich ein paar Jahre gar nicht gereist bin oder irgendwie gefahren bin. Ich habe ja nur so rumgehangen, wenn man das so will. Und dann das erste Mal halt ja große Fahrt gegangen bin von Dortmund nach Aachen. Dann eine Woche später war dann Unna. Aber das war interessant, weil es war der 10. und das war der 11.11.11., ne, 2011. Das war schon ein spannendes Datum in jeder Hinsicht für mich. Weil ich hatte null Ahnung, was mich erwartet. Ich war noch nie irgendwo bei einem, ich sag's jetzt mal so gesandten Erleuchteten oder bei einer Erleuchteten. Das war alles Neuland für mich. Ja, was sehr schön war, als ich dann da ankam, Moni war damals die rechte Hand von Martha, war über 10 Jahre bei Martha. Und die holte mich ab am Bahnhof. Ja, und das war sehr, sehr interessant, als wir uns sahen. Da war gleich so eine Verbundenheit. Das war sehr schön. Und abends ging es ja dann gleich zu Martha auch. Das war dieses, war alles in Stille, was da ablief, abends. Komplett in Stille. Man saß da und hinterher konnte man dann nach vorne zu Martha. Aber es wurde nicht gesprochen. Das fand ich sehr schön. Das hat mich sehr angesprochen. Das war für mich also wahnsinnig. Und das waren 2 sehr intensive Tage. Das war abends dann. Und dann war es am 11.11. morgens. Gab es nochmal so ein Privatdarshan von Martha. Und dann abends nochmal 2 Stunden. Und als ich samstags nach Hause gefahren bin, samstagmorgens im Zug saß, also ich habe, jo, bin geflogen halt. Ich brauchte, also den Sitz habe ich nicht mehr gespürt, ich habe gar nichts mehr gespürt. Das war alles, ne? Laufen brauchte ich auch nicht, weil den Boden habe ich nicht berührt. Das war alles, ja, das war.
Da war also
Jo.
direkt eine Herzensverbindung, ne?
Ja, sicher, klar.
Ja, und heutzutage ist Moni deine Frau, ne? Ihr seid verheiratet.
Ja, also ist es doch gut, dass ich nach Aachen gefahren bin. Im Nachhinein auf jeden Fall. Also, ich hatte das dem Werder ja auch geschildert. Also, es ist schon lustig. Also, bei mir ist es wirklich so. Also, vielleicht lag es daran, weil Martha eine Frau ist, dass ich dann dahin musste. Aber wie gesagt, gut, dass ich Moni halt da kennengelernt habe. Das ist dann schon ein Geschenk gewesen, ja. Und wir haben auch die wirkliche Arbeit, sage ich jetzt auch mal, die fing ja hinterher erst an. Wir haben uns ja sehr viel getroffen, auch Moni und ich, und meditiert wirklich stundenlang manchmal. Von morgens nach dem Frühstück bis abends haben wir manchmal in Stille gesessen, Musik gehört. Natürlich nur spirituelle Musik damals. Es war sehr schön. Und das ging dann ein paar Monate so. Da war aber noch keine Beziehung zwischen uns. Da bin ich dann immer von Dortmund nach Aachen mit dem Zug gekommen. Und ja, haben wir auch Martha noch öfter besucht. Wir sind auch noch zu Marthas Retreats gegangen. Und es hörte dann irgendwann auf. Also mit Martha, das hörte irgendwann auf. Und unsere Meditation, die hörte auch auf. Und dann wurde es ein ganz normales Leben. Heute übrigens, der 13. April 2012, sind wir 5 Jahre zusammen. Also wo es dann eine Beziehung war zwischen Moni und mir.
Und ich glaube, du schreibst es auch im Buch so in einem Satz, das Leben beendete irgendwie die Beziehung oder Freundschaft zu Martha. Also irgendwie, das ist einfach weggefallen. Also
Ja, auf der persönlichen Ebene hat sich das total auseinanderdividiert, ja. Ja. Aber das, was ist, das bleibt ja, das ist ja. Aber so hat man keinen Kontakt mehr. Also im Augenblick jedenfalls nicht. Das Interessante an der Sache ist, was ich ja auch geschrieben habe, dass der Kontakt zu Werner nie, nie wirklich abgerissen ist. Da war dann immer hin und wieder, gab es mal eine kleine E-Mail. Und er war immer präsent. Ich meine, Martha ist auch präsent, aber das war anders, weil es ist mit dem Werner ist der Austausch einfach da gewesen. Ist nicht abgerissen.
würdest du sagen, Werner war und ist dein spiritueller Lehrer, oder würdest du das gar nicht so in eine Kategorie stecken?
Wenn du das so sagst, würde ich das doch sagen, ja. Ja, vor allen Dingen auch die Linie, die mich sehr angezogen hat. Nisargadatta Maharaj, einer meiner absoluten Favoriten auch, Ramesh Balsekar, und natürlich, weil Werner beim Ramesh war und auch diese Linie sehr stark vertritt, ja. Ja. Weil durch ihn habe ich ja diese Desillusionierung erfahren durch den Werner, durch seine unglaubliche Klarheit natürlich. Das ist klar. Würde ich, ja.
Und würdest du sagen, das Charakteristische dieser Linie, wie du sagst, spirituellen Linie, ist irgendwie die Betonung, dass das ganze Leben ein Ablauf ist? Und
ja. Alles ein automatischer Ablauf ohne eine persönliche Beteiligung, ja. Das hat mir persönlich, na persönlich hört sich jetzt, aber es ist einfach so, es nimmt einem ja eine unglaubliche Last von den Schultern. Dieses Schuldgefühle und ach, was, dieser ganze Rucksack, den man mit sich rumschleppt im Leben. Das ist eine unglaubliche Erleichterung. Wird natürlich oft missverstanden mit Verantwortungslosigkeit, aber wenn man dann keine Verantwortung mehr hat, dann sagen viele auch, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja. Du machst sowieso, was du machen sollst. Das ist der Punkt.
Und das Leben antwortet im Augenblick richtig, das ist dann die Verantwortung, ne?
Ja, selbstverständlich. Ja, wer soll jetzt die Kinder noch in den Kindergarten bringen und so, was man da alles hört? Ne, und so, ja, bringt die Kinder, bringst du in den Kindergarten oder bringst du nicht in den Kindergarten? Es ist einfach so. Ja, das ist, ja. Wenn da keiner mehr ist, das heißt es ja dann immer, es ist, ja.
Aber wie erlebst du dich selbst? Also, wie soll ich das sagen? Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas planst oder irgendwelche täglichen Pflichten hast oder Sachen anstehen zu tun, denkst du dann, ich mache das oder denkst du gar nicht drüber nach? Oder wie läuft das so in deinem Innern ab, der Alltag?
Denke ich nicht drüber nach. Das kommt spontan, das läuft einfach. Und wenn da mal ein Gedanke kommt, also ich muss jetzt das und das machen und so weiter, dann geht er sofort, also das ist ja Quatsch, deswegen, nee, das ist einfach, es läuft wirklich automatisch ab. Das ist, wenn da, egal was ist, auch diese ganzen Gefühle im Körper, das wird nicht mehr beurteilt, das wird nicht mehr bewertet, so, das müsste jetzt anders sein, oder warum ist das jetzt so und nee und dies und jenes und ich muss jetzt das und das, nee, das ist alles nicht mehr. Also wirklich, das läuft einfach ab, das kommt, wird gemacht und gut ist.
Ja, wenn der Mülleimer voll ist, wird es gesehen und ja, wird da runtergebracht oder eben, oder nicht. Oder
ja, manchmal sieht man ihn nicht. Sehr zum Leidwesen meiner Frau. Leid. Aber ansonsten wird er runtergebracht. Ja.
Und wie siehst du andere Menschen? Siehst du da auch nur Leere und Stille und Energie oder siehst du da auch eine Persönlichkeit, also dass die Menschen glauben, eben eine Persönlichkeit zu sein?
Ja, das ist ja so, die selbstverständlich glauben die das. Man weiß das ja von sich selber, dass man das glaubt und dann sieht man das ja auch bei anderen und dann weiß man ja auch, wie die funktionieren. Das geht ja gar nicht anders. Weil dieses ganze Leben funktioniert ja, es geht ja nicht ohne Persönlichkeit. Das Ego ist eine Scheinfigur, ist absolut fiktiv, aber für dieses Spiel unabdingbar. Sonst könnte nicht der eine so sein und der andere so sein, das geht ja gar nicht. Aber interessanter ist ja das, was dem zugrunde liegt. Und wenn man das dann sieht, man vergisst es natürlich auch manchmal, wenn es Streit gibt. Oder es ist ganz wichtig, sich dann wieder zu erinnern, wo man ist. Vor allen Dingen, wer man ist, das ist das Wichtigste überhaupt. Und dann sieht man, dass die anderen genauso im Boot sitzen und die scheinbar anderen genauso im Boot sitzen wie ich selber. Gibt es dieses schöne Beispiel von dem Karl Renz mit dem Karussell, das hat mir immer sehr gut gefallen. Da hast du keine Chance, da kannst du lenken, so viel du willst. Das Karussell fährt immer im Kreis und du lenkst links und rechts, gibt's Gas oder sonst was. Ne? Und dann lass das Lenkrad los, es leitet sowieso. Ne? Fährt es. Ja, so ist das. Und da ist keiner was Besonderes, aber jetzt vorne im Bus sitzt oder hinten, das ist alles dasselbe.
Du hast eben was gesagt, meine ich, Da kam mir so der Unterschied zwischen Ego und Individualität. Also Individualität ist einfach der unterschiedliche Ausdruck des Lebens in den, durch die unterschiedlichen Menschen Formen.
Ja.
Und Ego passiert dann durch die Identifikation. Würdest du das sagen, so sehen?
Die absolute Identifikation mit dem, was ist. Mit dem Körper, mit dieses Denken halt. Wenn der Denker denkt, er denkt, das ist Ego. Oder wenn er glaubt, dass er denkt. Aber wenn der Denker halt nicht mehr glaubt, dass er der Denker ist, dann ist nur noch Denken. Und das ist auch so. Dann denkt sich, was immer sich denkt. Und das ist das Genialste überhaupt. Das ist absolute Freiheit, ne?
Denkt es bei dir oft und viel oder eher selten?
Manchmal ist es absolut still und manchmal denkt es halt und dann schreibt es, wenn es denkt. Und es schreibt gerne, weil es Freude macht. Und das ist eine Freude. Früher war Freude verbunden mit etwas, mit den Dingen, wenn es denn so war oder wie man sich vorgestellt hat, war Freude da, ansonsten Traurigkeit. Und jetzt ist es genau. Ja, umgekehrt will ich gar nicht sagen. Das ist einfach, da ist eine innere Freude, beim Schreiben schon. Und ja, genau wie jetzt auch bei diesem Gespräch, da ist eine Freude, die einfach, ja, von innen kommt. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber die ist einfach da. Die hat nichts, jetzt mit den Umständen zu tun. Das ist schön.
Ja, es gibt ja eben einerseits die spirituelle Seite des Lebens, das Innere, zum Beispiel jetzt die Freude, wie du sagst, und andererseits eben das praktische Leben und auch das Zusammenleben mit anderen Menschen in der Gesellschaft, in einem Staat. Und da
Oh ja.
ist bei mir relativ oft der Impuls, darüber zu sprechen jetzt, weil ich finde, dass sich die Situation so zum Beispiel auf der politischen Ebene sehr verändert hat. Ne? Dass früher konnte ich mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel nochmal ein Krieg in Europa oder zwischen Europa und Russland passieren könnte. Aber jetzt ja, sieht es so aus, als gäbe es Kräfte, die daran interessiert wären, Europa zu destabilisieren und eventuell sogar in einen Krieg mit Russland zu führen. Und ich glaube, du siehst es ähnlich, ja.
Ich sehe das ähnlich, ja. Und ich kann nur jedem raten, sich zu informieren. Nicht nur Mainstream, sondern auch andere Seiten im Internet. Wollen wir hier nicht sagen, welche. Aber dass man sich informiert und dass man schaut, ne, dieser Giftgasangriff damals. Und auch jetzt wieder, es ist so wichtig, was passiert, wenn man jetzt sieht, vor 2 Tagen, es hat zwar jetzt nicht, ist auch Politik in dem Sinne, jetzt, ich komme ja aus Dortmund und dann dieser Anschlag auf den Bus. Ich hatte mich auf das Spiel abends gefreut. Man schaut natürlich auch Fußball. Als Dortmunder sowieso ist man natürlich für den BVB. Klar. Und das Spiel fiel aus. Und ich konnte es erst gar nicht glauben. Ein Anschlag auch. Es kommt immer näher, das wollte ich damit sagen. Es kommt immer näher, diese Anschläge, was früher alles so weit weg war für uns. Deutschland ist nicht mehr sicher. Es gibt sowieso keine Sicherheit. Aber ich denke, das ist meine persönliche Meinung, dass hier eine Angst geschürt werden soll, dass wir auf irgendwas vorbereitet werden, was noch gar nicht absehbar ist. Wie du es auch gerade sagtest, der Konflikt mit Russland, der da heraufbeschworen wird. Man kann da nicht viel zu sagen, aber die Lage ist brisant. Das ist.
Naja, man kann dazu sagen, also ich kann dazu sagen, dass ich es unmöglich finde und dass es mir im Herzen weh und leid tut, weil ich es so unnütz finde. Also ich war mal in Russland und ich mag Russland und ich mag die Russen und ich sehe in Putin einen weisen Staatsmann, der eben nicht aggressiv auf Aggression antwortet, sondern der eben eher weise und zurückhaltend antwortet und der keinen Krieg will, der einfach nur für Russland halt das Beste will. Und das ist auch, finde ich, total legal. Und ja, und es tut so weh. Also irgendwie, einerseits ist so bei mir das Gefühl, das Leben kann es doch nicht wieder zulassen, dass sowas Schreckliches wie ein Krieg passiert. Und andererseits sehe ich aber was passiert, also was die Medien, wo die versuchen, uns hinzutreiben.
Ja, das ist ja ganz deutlich zu erkennen. Und man wird ja auch an gewisse Zeiten um 1930 rum erinnert, wie es ähnlich war. Also ich habe es ja nur von Hörensagen meiner Eltern mitbekommen. Aber es sind schon gewisse Parallelen. Und es ist eine gefährliche Situation im Moment, ja, ohne Zweifel. Und meine Sympathien sind auch mehr im Osten, ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich denke, Putin wird hier von den westlichen Medien völlig falsch dargestellt. Das ist etwas. Schade. Das ist Manipulation. Aber so ist das. Und wie immer, wenn ein Krieg bevorsteht, geht es um Geld natürlich, um Macht, um diese Bodenschätze und. Und da haben einige Leute wahrscheinlich auch sehr viel Interesse an Syrien, würde ich mal sagen. Da vielleicht in irgendeiner Weise. Aber naja, gut, lassen wir das mal. Ja.
Ich finde, eben was man machen kann, ist darüber zu reden. Also eben versuchen, in Offenheit mit anderen Menschen und mit viel Respekt versuchen, ja, irgendwie sich auszutauschen. Und weil jeder hat ja nur eine begrenzte Sichtweise und jemand anders mag wieder was sehen, was ich oder wir nicht sehen. Aber bei mir ist es so, dass da auch sehr viel Respekt ist, also vor anderen Menschen, weil die politische Einstellung berührt nicht das Menschsein des anderen, ne? Also für mich ist jemand, der in der AfD ist, auch ein Mensch und dem seine politische Meinung gehört auch respektiert. Genauso wie einer, der bei den Linken ist oder so. Also diese Aufteilung rechts und links finde ich sowieso in gewisser Weise überholt, ne? Weil da in einem Punkt haben die einen recht oder tendiere ich mehr und im anderen Punkt die anderen, ne?
Na, für mich ist das ein bisschen schwierig im Moment, weil, also du hast natürlich recht, klar. War ja damals bei den Jusos vor langer, langer Zeit dann auch in der Gewerkschaft und man hat sich engagiert, man hat gemacht und man hat getan und eigentlich war mein politisches Interesse eigentlich auf einem Null-Level, will ich mal sagen. Aber du kommst ja gar nicht drum rum jetzt bei der ganzen Entwicklung, dass man sich damit befasst wieder, ne? Aber da sieht man, man hat es nicht in der Hand, auch das nicht. Man sich jetzt mit Politik beschäftigt oder wie auch immer. Du wirst ja nicht gefragt, dann beschäftigst du dich halt wieder damit, oder? Ja, so ist das. Letztendlich dachte ich eigentlich, ich hätte es hinter mir. Ja. Und jetzt beschäftigt man sich doch wieder damit. Aber es ist natürlich eine andere Sicht auch heute, die man hat. Man hat dann eine klare Sicht auf die Dinge. Und früher war es halt die persönliche Sicht. Und wie du es auch sagst, man nimmt eben die verschiedenen Parteien, AfD oder so. Na, früher wäre das ja gar nicht gegangen für mich. Auch andere Partei oder sonst was, da wäre ich ja. Nein. Ich meine, ich habe das schon relativ tolerant gesehen, aber es gab auch eine Toleranzgrenze. Und die ist heute nicht mehr da. Einfach. Ist so. Jeder wird eben, wie du es auch sagst, da gesehen, wo er ist und hat auch das Recht, das zu äußern, was er eben glaubt, was richtig für ihn ist. Aber das ist eh nur seine Sichtweise. Ist ja klar.
Also, dass man überhaupt nichts machen kann und keinen Einfluss hat, das sehe ich nicht ganz so, ne? Also dieses Jahr sind Bundestagswahlen Und ob man jetzt nicht wählt oder zum Beispiel eine Partei wählt, die seit Anfang an gegen Krieg ist, wie die Linke, die ist gegen alle Kriegseinsätze der Bundeswehr im Ausland bis jetzt gewesen, die einzige Partei im Bundestag, ob man die wählt, das macht einen Unterschied, ne? Wenn das Millionen machen, haben wir eine andere Politik dann, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich muss dazu sagen, du machst das, wenn du wählst, wählst du. Wenn du nicht wählst, wählst du nicht. Ich sag mal, wer will das entscheiden? Du kannst doch nur das machen in dem Sinne, was für dich vorgesehen ist.
Auf von einer absoluten Ebene hast du vollkommen recht, ne? Aber wenn für mich,
Und du wirst das tun.
ja, wenn für mich vorgesehen ist, die Leute darauf hinzuweisen, vielleicht die Linke zu wählen, dann ist das auch vorgesehen, ne? Also was dann nachher passiert, ist nicht in meiner Hand. Und das sehen die Leute ja dann selber.
Ist vollkommen richtig, ist vollkommen richtig, den man sieht. Und es gibt also Sarah Wagenknecht ist auch schon, finde ich auch gut. Und den Oscar sowieso. Und ja, also wenn, dann würde ich das auch wählen, ja. Aber ich gehe jetzt schon längere Zeit, also gar nicht mehr wählen. Das hatte ich ja gerade gesagt, ich dachte, ich wäre völlig raus aus der Politik. Aber es ist die Überlegung, vielleicht doch jetzt wählen zu gehen. Aber so ganz sind wir beide noch nicht sicher. Moni kommt ja aus dem Osten auch, aus Erfurt, also meine Frau. Und da war ja klar, was da wurde ja. Also damals hatten ja keine Wahl. Die haben ja sowieso immer das wählen müssen. Das war eine scheinbare Wahl. Und wir haben ja jetzt dann zumindest angeblich die Wahl. Glaubst du, dass sich was ändert? Ich mag die Sarah Wagenknecht ja wirklich, aber wenn sie wirklich an die Macht käme in Deutschland, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sich großartig was ändern würde dann. Weil sie müsste ja mit irgendjemandem, mit der SPD, mit der CDU zusammen, alleine regieren, wäre ja gar nicht möglich.
Nein, im Moment wäre das nicht möglich, aber wenn viele, viele Menschen aufwachen würden in der Richtung und wenn sie die absolute Mehrheit hätte und selbst wenn sie in einer Koalition mit einer anderen Partei, wird sie auf jeden Fall Sachen verändern. Also da bin ich ganz sicher. Es wäre anders, es wäre eine Chance auf Veränderung. Was dann wirklich passiert, muss man schauen. Aber wenn jeder sagt, es ändert sich ja doch nichts und so, dann ändert sich wirklich nichts, ne?
Es müsste einen gewaltigen Ruck geben,
Ja,
ne? Das
ja,
ist das.
ja.
Aber ich befürchte, dass der Ruck in die andere Richtung geht in Deutschland.
Ja, aber das ist, ich wähle das, was ich für richtig halte. Was dann die anderen
Ja.
machen, ist ihre Verantwortung. Ich habe dann meinen Teil getan und ich möchte meinen Teil tun. Das ist mir wichtig, ne? Auch wenn es keinen Meinen gibt um ich, aber trotzdem.
Ich weiß genau, was du meinst. Und in diesem Sinne haben wir ja auch beide überlegt, ob wir dieses Jahr dann doch mal zur Wahl gehen.
Ja.
Und das ist, mal gucken, wie es so entschieden wird. Aber im Moment sieht es so aus, als ob wir es machen. Nach langer, langer Zeit mal wieder zu wählen.
Sieht so aus, als hättet ihr eine glückliche Beziehung. Also wenn du davon von deiner Frau redest, dann strahlst du immer. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ja, das ist eine, ja, das ist eine Gnade, Glück, so eine Beziehung. Wir sind halt, wir haben auch den Austausch miteinander. Und das ist so unglaublich wichtig. Wir holen uns gegenseitig immer wieder runter, wenn der eine mal ein bisschen abdriftet. Und Moni ist ja auch, die weiß ja auch um den Urgrund. Und ja, es ist einfach schön, wenn man diesen Austausch auch täglich hat. Es ist wirklich ein Thema bei uns geworden. Wir haben ja viel, viel meditiert. Das ist jetzt weg. Wenn, dann ist einfach nur, man sitzt in Stille oder man redet halt. Wir reden viel, vor allen Dingen auch über diese Dinge und auch über Politik. Ja, auch völlig normal. Aber aus einer anderen Sicht, und das ist das Schöne heute. Aus der Klarsicht kann man die Dinge wirklich anders sehen. Und da bin ich sehr dankbar. Mit Illusion siehst du nur das, was du sehen willst. Dann siehst du, da hast du deine rosarote Brille und siehst nur die persönliche Meinung. Das ist.
Also das Geheimnis für eine glückliche Beziehung ist, den richtigen Menschen zu treffen, oder gibt es da noch was anderes?
Das Geheimnis für eine glückliche Beziehung ist, den anderen so zu lassen, wie er ist. Und sich mit dem anderen, wenn man sich nicht irgendwie anders verhalten muss, wenn man so sein kann, als wenn man allein. So würde ich es sagen. Es ist selten. Es ist ganz selten. Und du kannst nichts dafür tun. Ich hab, wie gesagt, so 2000 bis 2010 wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Alles, was es gab. So, aber wenn das Leben sagt, njet, dann gibt's nichts. Und das kam dann wirklich, als ich zu Martha gefahren bin, wirklich, also es war das Letzte, worauf ich vorbereitet war, war eine Beziehung. War bei Moni übrigens ähnlich. Beziehung kam für uns beide überhaupt nicht in Frage. Deswegen am Anfang, es war eine spirituelle Freundschaft, die ersten Monate, wenn man das so sagen will. Aber das Leben hat es dann auch entschieden, ne? Das Leben hat halt immer recht. Das Leben war anderer Meinung bei uns. Und dann bin ja immer damals von Dortmund nach Aachen hin und her gependelt und dann irgendwann einfach hier geblieben. Was auch sehr schön war mit Moni, war dann, als meine Mutter dann in Dortmund, die Demenz, konnte ja nicht mehr alleine in der Wohnung bleiben und ist dann auch ins Heim gekommen in Dortmund und wir sind dann immer hingefahren. Und es war einfach, es passte einfach so. Dann auch Moni an meiner Seite und sie hat auch natürlich dadurch, dass sie aus dem Osten kommt, Beruf auch noch Krankenschwester. Also mehr Glück in dem Sinn geht gar nicht. Also das fand ich schon, war schon schön. Und sie hat auch sofort eine herzliche Beziehung aufgebaut, auch zu meiner Mutter. Normalerweise ist ja da immer Konkurrenz, weil ich hatte ja auch ein sehr liebevolles Verhältnis zu meiner Mutter. Und es war überhaupt nicht. So war dann, wenn wir da waren, auch in Dortmund waren, in dem Heim, es war immer sehr, sehr harmonisch bis zum Tod meiner Mutter. Wir haben das immer sehr genossen. Weil meine Mutter und ich, wir haben auch viel in Stille gesessen, manchmal so. Und das merkte man auch. Und das habe ich mit Moni genauso gemacht. Manchmal, wenn wir spazieren gegangen sind, sie war nachher im Rollstuhl und wir waren dann da zusammen. Da war so eine Harmonie, das war sehr schön. Außergewöhnlich.
Erlebst du es auch so, dass es, wenn man mit den Menschen so in Harmonie und Liebe und Stille verbunden ist und zusammen ist, dass es wirklich so ein Zusammenfließen ist, dass man auch aufhört, von ich zu denken, sondern einfach wir zu denken, was ist für uns jetzt stimmig und
Ich habe das ich sage es jetzt bewusst, Tod meiner Mutter habe ich das ganz besonders erlebt. Das waren 5 intensive Tage, die letzten Tage, letztes Jahr im Februar, als wir da am Bettchen gesessen haben. Und und da hat man das ganz deutlich gemerkt. Am Anfang konnte sie noch sprechen, also hat sie sich also quasi verabschiedet von uns. Und dann war dieser denkende Verstand war nicht mehr vorhanden. Dann war einfach nur noch die Funktion des Körpers. Und wir saßen da, also Moni, ich, meine Mutter im Bett. Und es war kein Unterschied, Devaseto, es war kein Unterschied zu dem, ob wir jetzt, wenn wir zusammen spazieren waren oder wir haben irgendwo gesessen oder man war da. Das floss alles ineinander. Da war überhaupt keine, das kann man ja mit Worten gar nicht beschreiben, wie du sagst. Es ist ein Ineinanderfließen. Da gibt es kein Ich, da gibt es kein Du, da ist nur noch diese Präsenz. Unglaublich. Eigentlich ist jedes Wort überflüssig. Und zwar Frieden. Da war noch nicht mal Traurigkeit. Da war absoluter Frieden. Das ist unglaublich gewesen. Keine Grenze, gar nichts.
Frieden heißt Akzeptanz, der Situation, ohne dass einer da ist, der es akzeptieren muss.
Oder so. Also es war kein, oh nein, bitte nicht und ne, so. Es war einfach, ja. Nun war auch die Zeit vorher schon, dass man eben sich darauf auch vorbereitet hatte. Das war durch die Demenz bedingt. Sie hatte uns aber immer noch erkannt und mit uns gesprochen. Und es war Liebe auch, ne? Wie auch hinterher die Pflegerin sagten, das war außergewöhnlich, ne? So eine tolle Familie. Und die dachten immer, Moni und ich, wir sind schon Jahre zusammen, ne? Aber sie hat es erst 2012 kennengelernt, meine Mutter. Das war, als unsere Beziehung anfing, war genau das. Es war, also wie das vom Leben gelenkt wurde, auch ich vorher alleine und dann dies und jenes und so. Also mir ist es so klar, es wird alles geführt. Da machst du nichts. Das ist unfassbar. Ne? Zumal die Sorge meiner Mutter ja auch immer war, dass der arme Junge nun alleine bleibt. Und was wird denn nur und so. Und das konnte sie noch erleben, dass das war. Und dann noch so eine nette Frau und dann noch auch lieb und so. Also nicht, das war dann für sie. Also, dass sie so gehen konnte, war natürlich wunderbar. Und dass sie sich auch noch so toll verstanden haben. Das war Liebe einfach. Hat sie dann zum Schluss die Schwiegermutter bekommen, die sie im Leben nie hatte, sich immer gewünscht hatte.
Schwiegertochter.
Schwiegertochter. Schwiegertochter. Deutscher Versprecher.
Ja, da sind die Mütter schon ganz einmalig, ne? Also der liebe Junge, selbst wenn er schon einen grauen Bart hat, ist er noch der liebe Junge, ne?
Ja, aber nachher war ich auch der Papa und da war ich dann, also da war alles gelegentlich dann auch mal ihr Mann, obwohl sie da gar nicht mehr viel von wusste. Also da wird schon mal was. Aber ich weiß, was du meinst, ja, klar. Da bleibst du immer der Junge, klar. Das ist so.
Ich möchte nochmal zu deinem Buch zurückkommen. Ich finde allein die Zusammenstellung der Kapitelüberschriften finde ich sehr interessant. Also dieser Anriss der Themen dann. Hättest du vielleicht Lust, also alle vorzulesen wäre zu viel, aber vielleicht ein paar Kapitelüberschriften zu lesen, dass unsere Zuhörer da einen Eindruck kriegen, worum es geht.
Ja, das erste ist ja die Einleitung. Da geht es ja um den Titel des Buches, Hallo, hier spricht das Leben. Das ist dann, Hallo, hier spricht das Leben, ich bin euer Drehbuchautor. Nur zu eurer Info, persönliche Belange können leider aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Grund, tut mir echt leid, aber ihr seid alle nur eingebildet. Ich kenne nur mich selbst. Daher kann auf individuelle Einzelschicksale keine Rücksicht genommen werden. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Zeit. Macht das Beste draus und vergesst nicht, euch mir ganz und gar zu überlassen. Denn ich mache sowieso, was ich will. Immer. Sorry, ich kann nicht anders. Will mich einfach nur ausdrücken. Und das ist so schön. Hab euch alle ganz doll lieb. Das ist eigentlich dieser Text gewesen. Hallo, hier spricht das Leben, wo dann eben der Titel auch für das Buch. So. Zu dem Inhalt soll ich die alle oder
Nee,
einige?
einige, alle wird, glaube ich, zu viel. Einige Kapitelüberschriften, was dir spontan jetzt ins Auge fällt.
Ja, also Vorwort von Werner Andres, klar. Dann ist das Mysterium der Stille, der stille See, Tanz des Lebens, sowieso. Alles läuft automatisch. Die Erscheinung des Buddha. Was ist Liebe? Die Freude am Leben ist ganz wichtig, sowieso. Freier Wille. Was ich bin. Alles nur geträumt. Das Feuer der Liebe. Ganz wichtig auch spirituelle Irrtümer. Ja, da kann man ja doch schon mal die eine oder andere Vorstellung haben, wie das so ablaufen müsste. Die Liebeskarotte passt dann auch gut dazu. Jo, ein Leben ohne mich. Energie, Ausdruck des Seins. Das ist auch sehr schön. Fragen, die die Welt nicht braucht. Göttliche Hypnose. Identifikation und andere Irrtümer. Wir sitzen alle im selben Boot. Das ist einer meiner Lieblingstexte auch. Beobachter und Zeuge, das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil es da doch einen Unterschied gibt zwischen Beobachter und Zeuge. Der Beobachter kommt ja doch mehr aus dem Verstand oder ist der Verstand und der Zeuge, ja, der bezeugt halt einfach nur. Das ist dann doch, das ist halt nicht persönlich. Die Schönheit der Vergänglichkeit, einer der schönsten Texte, finde ich überhaupt. Also von meiner, mir gefallen sie selber auch, manche jedenfalls, gefallen mir besser als die anderen. Aber Schönheit der Vergänglichkeit, wenn ich mich an diesen Tag noch sehr gut erinnern kann, als ich den geschrieben habe, da war so ein, da wurde so eine Steinskulptur gebaut in Aachen im Wald an so einem Bach. Und die war am nächsten Tag nicht mehr da. Ja. Der Mythos der sanften und gütigen Liebe. Die gigantische Seifenoper. Die Vorstellung von der Stille. Ja, Mensch, ärgere dich nicht. Mythos, Dualseele auch. Stille und andere Konzepte. Glück ist deine wahre Natur. Unser Leben ein Spiegelkabinett. Ja, das ist. Vermeidung von Schmerz, ja, das ist das Thema, das immer wieder. Der wahre Meister, das ist dann eben, was wir gerade gesagt haben, der wahre Meister ist der Tod, wo ich dann über meine Mutter gesprochen hatte. Das war dann sehr eindrucksvoll nochmal. Und dann eben eine einfache Erkenntnis. Und zum guter Letzt die Offenbarung des gewöhnlichen Menschen. Also eben ganz normal. Das Leben nichts Besonderes ist, sondern einfach abläuft, das getan wird, was getan werden muss halt. Ja, das sind so ein paar, bis jetzt nicht alle vorgelesen.
Du wirst im Mai auch eine Lesung aus deinem Buch haben, eine öffentliche Lesung
Ja.
mit einem anschließenden Non-Dualitäts-Talk in Aachen. Ja, wie hat sich das entwickelt und wie wird es ablaufen?
Ja, am 15. Mai mache ich das im Restaurant Mesopotamia in Lichtenbusch. Das ist an der belgischen Grenze. Ja, wie hat sich das entwickelt? Es ist, war eine Idee meiner Frau, das mal zu probieren. Und ja, das ist mit den Räumlichkeiten da ganz gut, weil man da im hinteren Bereich so für ein paar Leute Platz hat und dann haben wir gedacht, so eine Lesung mal und anschließend dann Gespräche führen darüber, über diese Sachen. Ja, einfach so hat sich es nichts. Mal gucken, was daraus wird. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das wird, was da kommt. Wir haben es jetzt erstmal gemacht. Wir haben auch ein paar Flyer gemacht und haben ja, hier schon ein bisschen was verteilt in Aachen. Und im Internet auf Facebook habe ich dann auch so. Schauen wir mal,
Und der
was kommt.
Eintritt ist frei für alle Interessierten, ne?
Ja, das habe ich jetzt erstmal so gemacht, ja. Das ist erstmal am Anfang, ja. Werde dann noch was vorlesen aus dem Buch. So halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann kann man drüber reden. Das Ganze soll in lockerer Atmosphäre also stattfinden. Jeder.
Aber du siehst dich selber nicht in der Lehrerfunktion, auch obwohl du ja einen Blog hast und eben eine Facebook-Seite. Aber bis jetzt siehst du nicht, dich nicht in der Funktion, das so weiterzugeben, sondern, oder?
Ich sehe mich in gar keiner Funktion. Es macht einfach Freude, das zu tun. Ich weiß nicht, was daraus wird, sage ich ganz ehrlich. Das ist einfach jetzt Aber wenn du das so sagst, Lehrerfunktion, würde ich sagen, nein. Ich habe Facebook zum Beispiel, es gibt auch Fragen, die beantwortet werden. Manche Leute schreiben mich halt auch an per PN und wollen dann fragen, ja, fragen dies und jenes. Und manches wird beantwortet, manches nicht. Es kommt immer darauf an, wie die Frage ist. Und wenn es natürlich eine tiefgehende Frage ist oder wenn man sieht, der andere, der will jetzt wirklich was wissen, also nicht so Larifari, dann antworte ich auch. Das macht mir auch Freude dann. Das mache ich. Das mache ich schon. Also, gebe ich schon Antworten.
Ja, schön, wenn Menschen dich angesprochen fühlen, auch jetzt durch das Interview. Die können also mit dir über Facebook Kontakt aufnehmen oder über deinen
Info
Blog,
rein, am besten natürlich auch.
über E-Mail auch.
Über E-Mail auch, ja.
Können dich fragen. Blende dich auch am Ende dann nochmal ein, deine Blogseite und deine E-Mail-Adresse.
Ja, den Blog habe ich jetzt seit August letzten Jahres. Und habe ich am Anfang täglich auch geschrieben. Im Moment ist es ein bisschen so, ja, zwei, dreimal die Woche. Das ist nicht mehr täglich. Also im Moment sind so viele andere Sachen dazwischen. Also Texte kommen ja immer neue. Im Grunde genommen geht es ja immer um dasselbe Thema. Aber die schreiben sich halt. Das ist Freude.
Ja, und dann hast du ein zweites Buch veröffentlicht.
Ja.
Wie heißt es denn?
Ein E-Book ist das,
Ja.
das Zeitalter Königinnen. Das ist über die Frau halt, also den Frauen gewidmet. Ist jetzt nicht unbedingt non-dual, dieses Buch, oder aus non-dualer Sicht zum Teil, zum anderen Teil. Geht es da um die auch Unterdrückung der Frau und ja, es ist ein kleines Büchlein, nichts Großes. Es sind ein paar Texte, die ich auf Facebook auch geschrieben habe über die Frauen. Ich hatte da noch zwei neue geschrieben und die hat man dann zusammengefasst. Ein paar kleine Verse noch mit dabei. Alles an die göttliche Mutter, wenn man so will, gewidmet. Und ist natürlich auch ein bisschen persönliche Sicht drin. Klar, geht ja nicht anders.
Das ist kostenlos. Das kann sich jeder, wo kann das runterladen? Auf deiner Homepage und auf deinem Blog oder?
Ja, das ist ein ganz normales E-Book mit ISBN-Nummer. Das kann man also bei Amazon oder Thalia. Das kann überall aufs E-Book geladen werden, also downgeloadet werden. Und man kann es auch, also wenn man jetzt keinen E-Book-Reader hat, kann man es auch so aufs Laptop runterladen. Man muss aber allerdings dann diese Kindle-App haben. Das geht. Ich weiß nicht, wie es bei Thalia ist. Bei Google geht es, glaube ich, auch. Google kann man auch dann ganz normal auf den Computer laden und es kostet halt nichts, muss ich sagen.
Kann man dann als normales PDF auch sich angucken, oder?
Es müsste gehen, ja. Müsste gehen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber normalerweise geht es also über die Kindle-App und über Google kann man es so runterladen. Das weiß ich, das ist schon ausprobiert worden.
Gut, gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Ein Thema, über das man sprechen möchte, das ist gut. Ja, die Liebe vielleicht, wenn man das so will. Aber was hat man dadurch für Vorstellungen von gehabt, wie Liebe abzulaufen hat? Und sag mal, das ist dann, wenn man so sagt, die Leere oder es bleibt ja nichts und da ist ja nur Leere und da ist aber so eine Fülle und ohne Liebe läuft nichts und Liebe liegt allem zugrunde. Liebe ist der Motor für alles. Und egal, ob da jetzt Krieg ist oder was da jetzt geschieht. Wie sagte, das ist ein schönes Wort, fällt mir gerade ein, der Werner so schön immer, entzaubert siehst du nur Liebe. Und so ist das. Aber verzaubert siehst du halt nur das, was du dir vorstellst von Liebe. Und wenn du siehst, dass das Liebe wirklich allem zugrunde liegt und in allem auch ist, was erscheint, egal, ohne Ausnahme. Das ist auch Gnade, das ist einfach, wenn man das sehen kann.
Ja, Gnade, wenn man das sehen kann, und Gnade, wenn die Schwingung davon mit rüberkommt, ne?
Ja. Oh ja. Dann ist still. Still ist sowieso, aber dann ist ganz still.
Ja, schön. Dann danke ich dir für das Interview und ja.
Ich danke dir, Devaseto, von Herzen. Sehr viel Freude gemacht.